Jesus fordert unseren Glauben heraus und will ihn fördern, durchaus liebevoll und mit einem Schmunzeln. So klingt es von gestern noch nach. Und mitunter lässt er die Großen von den Kleinen lernen. In diesem Fall die bewährten Jünger von dem namenlosen Jungen, der Jesus sein Mittagsbrot zur Verfügung stellt. Mehr hatte er nicht. Ja, von Kindern können wir viel lernen, übers Leben und vor allem auch über Glauben und Vertrauen. Was gestern aber unerwähnt blieb, ist die Tatsache, dass Jesus nicht nur unseren Glauben sucht, sondern diesen selbst auch lebt. Von Jesus lernen wir, wie Glaube funktioniert. Das sehen wir in dieser Geschichte. Denn Jesus selbst nimmt das, was ihm von diesem Jungen gegeben wird, und bringt es zu seinem eigenen himmlischen Vater. Dem hält er es vor. Und was Jesus dann tut, ist bemerkenswert. Er bittet nicht um ein Wunder des Himmels, sondern er rechnet fest damit. Er dankt sogar dafür. Er dankt für die Möglichkeiten seines himmlischen Vaters. Er dankt für dessen Zusage, sich durch Jesus zu verherrlichen. Er dankt für die göttliche Absicht, durch dieses Zeichenwunder aufzuzeigen, wer Jesus ist und wozu er gekommen war. Jesus dankte, lesen wir. Und dann gab er das bescheidene Picknick des kleinen Galiläerjungen durch die Reihen, ohne einen Hauch des Zweifels. Jesus fordert von uns keinen Glauben, den er uns nicht vorgelebt hat. So wie er in Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater lebte, sind wir dazu berufen, in derselben Abhängigkeit von Jesus zu leben. Dankbarkeit ist dabei eine wesentliche Spielart des Glaubens. Denn Dankbarkeit rechnet mit Gottes Zusagen und Möglichkeiten. Wenn unser Beten ein Ausdruck unseres Glaubens ist, dann sollten wir unsere Gebete und Bitten in Dankbarkeit kleiden, wie Paulus es in Philipper 4, Vers 6 sagt. Wunderbar, was wir aus diesem vierten Lebenszeichen bei Johannes wieder lernen, über Jesus und auch von Jesus über unseren Glauben. Und dann sind da ja noch 4000 Männer. Wie sollen wir sie nennen? Mitläufer, Zuhörer, Zaungäste, Gläubige? Was immer sie hierher gebracht hatte, sie alle wurden wie selbstverständlich von Jesus verköstigt. Von ihnen wurde kein Akt des Glaubens erwartet, außer dass sie sich setzen sollten. Sie schienen sich zunächst keine Gedanken zu machen, woher denn nun das Catering kam, Hauptsache sie wurden satt. Erst anschließend regte sich bei ihnen etwas und sie stellten fest, dass es sich hier offensichtlich um ein Wunder gehandelt hatte. Diese Menschen erinnern mich daran, wie viele Wunder wir als solche oft nicht erkennen, weil sie zu alltäglich und zu selbstverständlich geworden sind. Sei es das Wunder unseres Lebens und unserer Gesundheit oder das Wunder der Natur mit all den unerklärlichen Dingen. Wie diese Masse hier haben wir oft eine unglaubliche Nehmerqualität und werden daran erinnert, all die Wunder unseres Alltags nicht als selbstverständlich zu erachten, vielmehr sollten sie uns zur selben Reaktion veranlassen wie diese 4000 Menschen. Sie begannen, über Jesus zu staunen. Ja, sobald sie satt waren, regte sich in ihnen das religiöse Gewissen, weil es sich mit vollem Magen leichter glauben lässt. Ist einfach so. Sie machen sich Gedanken, mit wem sie es bei Jesus wirklich zu tun hatten. Und wer auch immer diese Idee als erstes ins Spiel gebracht hatte, sie erkennen in Jesus den von Mose verheißenen Propheten Gottes. So weit, so gut. So weit auch richtig. Dann aber wollten sie Jesus ergreifen und ihn zum König machen. Wobei sie vor allem politisch motiviert waren. Was man den armen Galiläern wohl kaum vorwerfen kann, wo sie doch unter der römischen Besatzungsmacht litten und einfach nur auf ihren Befreier hofften. Die Masse wollte ihren politischen Messias, ihren Andreas Hofer, und konnte diese Absicht auch noch biblisch begründen. Da aber steigt Jesus aus, denn vor diesen Karren lässt er sich nicht spannen. Er will nicht den politischen Erwartungen der Menschen dienen, sondern ihren wirklichen und grundlegenden Bedürfnissen. Jesus entzieht sich. Vielleicht auch, weil er hier ein massenpsychologisches Phänomen erkennt, für das er nicht zu haben ist. Er weiß, wie viel sich da aufpeitschen kann an oberflächlicher und falscher Euphorie. Jedenfalls mündet die Geschichte dort, wo sie anfing. Jesus sucht die Abgeschiedenheit und geht allein auf einen Berg. Was bleibt, sind viele Lektionen aus dieser Woche, und am Ende die Ahnung, dass Johannes nicht umsonst seinen Bericht so münden lässt. Auch wenn die Interpretation und Motivationen der Leute nicht in Ordnung waren, ihre Frage nach der Identität Jesu hallt noch nach und hat seine Berechtigung. Denn auch dieses vierte Zeichenwunder will nicht zuletzt Auskunft darüber geben, wer Jesus wirklich ist. Und ja, er ist dieser Prophet Gottes, den Mose verheißen hatte. Und ja, er ist ein König, wie er später Pilatus gegenüber bestätigen wird. Aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist ein so ganz anderer König. Auf jeden Fall ein König, der all unser Vertrauen verdient und der seine göttliche Macht für unser Wohl einsetzt. Hier belässt es Johannes aber nicht, denn wie einen kommentierenden Nachspann zu dieser Geschichte der Brotvermehrung wird er im nächsten Kapitel ein weiteres Gespräch mit Jesus wiedergeben, bei dem dieser sich ausgerechnet als das Brot des Lebens bezeichnet. Ja, ihn selber brauchen wir wie das tägliche Brot. An Jesus wird meine Seele satt und gesund für Zeit und Ewigkeit.